Was passiert bei dieser Verklärung? Ich denke, man kann es ganz gut erzählen mit dem, was einem jungen Brautpaar am Anfang widerfährt. Also versuchen Sie sich mal vorzustellen, dass es ein Liebespaar gibt, das nicht schon 10 Jahre miteinander gelebt hat und heiratet nach der Geburt des zweiten oder dritten Kindes, sondern stellen Sie sich mal so ein klassisches junges Liebespaar vor, das sich sucht, das sich findet, das eben nicht zusammen wohnt, sondern lange hinplant und sich freut auf diese Hochzeit. Wie erleben die diese Feier des Hochzeitstages? Und wie muss wohl das Hochgefühl sein, wenn die dann, sagen wir, 4 Wochen Flitterwochen machen auf den Bahamas oder sonst wo? Wie ist das, dieses innere Gefühl, dieses Erleben von Hochzeit und Flitterwochen? Das ist ein ziemliches Hoch und dann geht's hinab in den Alltag, den Sie alle kennen, oder? Beziehungen sind immer total easy und einfach. Und gerade Ehe macht Spaß bis zum Ende. Es ist ja oft ein Hin und Her und ich hoffe, dass wenn Sie her, dann auch wieder hinkommen. Ich behaupte, es ist ein Phänomen, was es ganz oft gibt, ein Vorgeschmack der Fülle. Sie kriegen oft im geistlichen Leben am Anfang eine Ahnung davon, wie es in einer Vollkommenheit ausschauen könnte. Und sie kriegen das deswegen mit, dass sie die Durststrecken durchhalten, weil sie wissen, was eigentlich möglich ist an emotionaler Nähe und Freude aneinander. Und so können sie auch diese Verklärung auf dem Berg deuten. 6 Tage zuvor hat Jesus angedeutet, dass er sterben wird, die Passion zur Verstörung seiner Jünger. 6 Tage ist es her, dass er ihnen sagte, wenn du mein Jünger sein willst, musst du ein Kreuz tragen. Und die zweite Leidensankündigung kommt direkt nach der Verklärung. Diese Verklärung ist ein Blick in den Himmel, wenn Sie so wollen, um die Durststrecken durchzuhalten. Oder, weil Jesus ja auch ein guter Pädagoge und Seelenkenner ist, er bringt dieses Schweigegebot, redet bis zu meiner Auferstehung nicht davon, weil er weiß, dass diese Erfahrung der Verklärung im Rückblick wichtig ist. Dann kann ich vieles deuten und verstehen und viele Durststrecken durchhalten, weil ich habe schon einmal Jesus in seiner Göttlichkeit gesehen. Die Verklärung ist ein Blick in den Himmel, ein Blick ins Paradies. Die Jünger checken es aber nicht. Und genauso, ich wollte ja über das Sakrament der Versöhnung sprechen, ist das, was einem Christen nach der Absolution passiert. Auch das ist ein Blick ins Paradies. Denn nach der Absolution meiner Sünden bin ich nicht wieder einfach nur auf Null zurückgefahren, sondern ich bin in die Vollkommenheit des Himmels eingetreten. Der Mensch ist nach der Absolution vollkommen himmelsfähig. Er ist herausgetreten aus dem Reich des Todes und fähig, das Licht Gottes zu schauen, ohne geblendet zu werden. Ich verstehe es nur nicht. Ich begreife es nur nicht. Warum? Wo ist die Parallele zu dieser Verklärungsgeschichte? Die Jünger umreißen die Situation überhaupt nicht. Und es sind ja auch nur 3, die mitgenommen werden, nicht alle 12, nur ein Viertel. Nur ein Viertel bekommt Einblick in den Himmel, ohne es zu verstehen. Exemplarisch sehen wir den Petrus. Was machen Sie, wenn Sie etwas nicht verstehen und überfordert sind? Sie fangen an zu reden. Ob Sie gefragt sind oder nicht. Jesus unterhält sich gerade mit 2 Propheten, mit Mose und Elia. Mose, der große Gesetzgeber, Elia, der wiederkommen soll am Ende der Zeiten, Jesus sozusagen als Chef von der Dianze. Die Prophetengeschichte ist abgeschlossen. Gipfeltreffen sozusagen. Und Petrus hat nichts Besseres zu tun, als dieses Gespräch zu unterbrechen mit irgendeinem Quark. Und Aktionismus ist angesagt. Ich habe gerade ein bisschen Werkzeug dabei, vielleicht haben wir gerade Laubhüttenfest gefeiert, das könnte ich doch hier fortsetzen, da sind auch ein paar Büsche, da habe ich was zu tun. die drei checken es nicht. Statt zu verstehen, dass sie gerade einen Blick in den Himmel geboten bekommen, dass sie Jesus in seiner göttlichen Herrlichkeit sehen, wie noch nie zuvor und auch nie wieder in seinem Leben. Sie verstehen es nicht. Und sie reagieren nicht so, wie sie sollten. Und so ist es mit Menschen, bezogen auf die Versöhnung auch. Sie verstehen es nicht. Weil das Wesen von Entschuldigung, Sünde, Entfernung von Gott darin besteht, dass ich es nicht verstehe. Das Wesen der Sünde ist, dass ich keine Ahnung davon habe, wie weit ich von Gott weg bin und wie es sein könnte, wenn ich an ihm dran wäre. Das ist die Gnade, die ich nach und nach kriege, die mich innerlich umformt und mich nach und nach himmelsfähig macht. Von mir aus verstehe ich es nicht. Ich kann es nicht verstehen und Sie sind in guter Gesellschaft, wenn Sie es nicht verstehen und wenn Sie sagen, Beichte brauche ich nicht, ich habe ja keinen umgebracht. Es geht um was ganz anderes. Es geht darum, himmelsfähig zu werden. Und Gott, das ist der zweite Aspekt, den Sie aus der Verklärung lernen können, greift ein, damit ich zur Besinnung komme. Theologisch nennen wir das vorauseilende Gnade. Das hat auch der zweite Timotheusbrief versucht anzudeuten. In der Verklärungsgeschichte gibt es zwei Wortmeldungen, die wichtig sind. Das erste ist, Petrus im Aktionismus und dummen Geschwätz wird von Gott Vater höchstpersönlich aufgeklärt. Lieber Petrus, du hast die Situation nicht umrissen. Du siehst gerade Jesus an seiner Göttlichkeit. Mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Gefallen gefunden. Höre auf ihn. Erst dann passiert, was passieren müsste. Stopptaste drücken, still werden, hinschauen, Situation wahrnehmen und begreifen, hoppla, ich Geschöpf begegne meinem Schöpfer. Ich sehe das göttliche Licht wie noch nie zuvor. Die Reaktion darauf sollte sein, staunen, innehalten, schweigen, Ehrfurcht. Und diese Ehrfurcht entsteht erst, als Gottvater das Wort ergreift. Die hätte von Anfang an da sein müssen. Das zweite Wort, was kommt, ist von Jesus selbst. Er klärt aus der Ehrfurcht die Furcht heraus. Das sind zwei verschiedene Dinge, auch wenn es im Deutschen so ähnlich klingt. Ehrfurcht gebührt Gott, aber das ist keine Angst. Deswegen sagt Jesus, hab keine Angst. Und er stellt die anbetenden drei Apostel wieder auf ihre Füße. Er gibt ihnen Selbststand. Genau dasselbe passiert in der Beichte. Sie brauchen eine vorauseilende Gnade, um überhaupt Reue zu empfinden. Die Fähigkeit, dahin zu gehen, zu sagen, ich mache das jetzt, ich sage meine fünf Dinge auf, kommt nicht aus mir. Kein Mensch kann von sich aus das tun, es sei denn, seine Eltern prügeln ihn dahin. Ansonsten brauche ich ein Ergriffensein von der Gnade Gottes, was mich verstehen lässt, welch großes Geschenk da passiert, dass das einen Einblick in den Himmel bringt und mich Gott unendlich viel näher, weil ich wieder eingesetzt werde in den Urzustand des Paradieses. Und das ist der Urzustand, in dem ich die Ewigkeit mit Gott verbringen werde. Es ist menschliche Wirklichkeit. Sie wissen, das Evangelium erzählt Ihnen was von Gott, aber es erzählt Ihnen viel mehr davon, wie der Mensch so tickt. Und wir Menschen, geistlich betrachtet, verkennen permanent die Situationen und brauchen einen starken Impuls Gottes, um das Ganze richtig einzuordnen. Der letzte Schritt, den ich Ihnen zumute heute, ist die erste Lesung. Wie groß ist dieser Schritt? Wie groß ist der Schritt, den Abraham tun muss? Der Mann ist schon schlappe 75 Jahre alt. Da ist ein Audianer schon 20 Jahre im Ruhestand. Mit 75 denkt ihr nicht ans Aufhören oder was haben Sie in der Lesung gehört? Als alter Mann wird er gegen alle seine Erfahrungen und seine Lebenspraxis aufgefordert, komplett neu anzufangen. Und zwar in einem Land, das er nicht kennt. Gott sagt nur, komm, geh los, ich sag dir aber nicht, wohin. Und er verlangt von ihm den maximalen Einsatz. Lass deine Heimat hinter dir, der Ort, wo du dich emotional wohl und geborgen fühlst. Lass deine Verwandtschaft hinter dir, deine Sozialversicherung. Lass dein Vermögen hinter dir, deine Altersvorsorge. Mit 75 in einer patriarchalen Nomadengesellschaft. Menschen verkennen die Situation und Menschen brauchen einen starken Anruf Gottes, um innerlich sich zu bewegen. Wenn ihr himmelsfähig werden wollt, gibt es eine sehr klare Aussage. Da muss ich sehr viel anders werden, als ich jetzt bin. In meinem Verhältnis zu dem, wie ich die Welt sehe. In meinem Verhältnis zu meiner Familie und meiner Verwandtschaft und meiner Ehe. In meinem Verhältnis, wie ich mit Geld umgehe, mit meinem Ruf und guten Ansehen. In meinem Verhältnis, welchen Platz ich Gott in meinem Leben einräume. Wenn Sie so wollen, leistet Abraham eine umfassende Inventur seines Lebens. Genau das, was ein Beichtspiegel sein soll, um loszugehen in das Land, das Gott ihm bestimmt hat. Und ich würde sagen, ins Paradies. Sie merken, man kann alle Bibelstellen auch verstehen auf das Wunder, das im Beichtstuhl passiert. Ich will Ihnen jetzt nicht sagen, was manche Katecheten verkünden. Schicken Sie Ihre Frau öfter beichten, die kommt schöner aus dem Beichtstuhl raus, als sie reingegangen ist. Das will ich Ihnen nicht erzählen. Aber ich möchte Ihnen erzählen, dass die Gnade der Absolution wirklich wirkt und Schritt für Schritt Ihnen eine ganz andere Welt erschließt, nämlich den Himmel. Amen.